Wer einen gepflegten Körper hat, dessen Stammzellen im Gehirn sind auch gepflegt und funktionieren. Es ist nicht so, dass wir uns über ein seltenes Phänomen unterhalten. Ja? Professor Maas hat gesagt, nach seiner Meinung sind es mindestens 60% der Bevölkerung. Andere Publikationen sagen, bis zu 90% der Bevölkerung sind von diesem Phänomen betroffen. Und das ist natürlich eine mittlere Katastrophe. Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute habe ich einen Allgemeinmediziner und Psychotherapeuten dabei, den Kollegen Manfred Gärtner. Und unser Thema ist kleine Köpfe, große Reize. Ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema, was für unsere Kinder in der heutigen Zeit von extremer Bedeutung ist. Warum das so ist, werden wir in unserem Gespräch aufklären. Herzlich willkommen, Manfred.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jörg. Und auch ich halte das Thema für immens wichtig und für die ganze Zukunft für extrem wichtig.
Also ich habe einmal den groben Klotz darauf gehauen, sagt, dass ein frühkindlicher Dachschaden ein lebenslanges Problem ist. Meine Tochter hat mir das dann verboten zu sagen, weil das nicht so ganz gut ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass offensichtlich das kindliche Gehirn in der frühen kindlichen Phase, wie alles andere ja, noch nicht vollendet ist, noch nicht fertig ist, sondern es muss sich entwickeln und es kann sich entwickeln. Aber wir wissen, es kann sich nur entwickeln, wenn das Milieu entsprechend ist. Ja, wenn wir nicht die Gelegenheit haben zu laufen, lernen wir nicht laufen. Wenn wir keine Gelegenheit zum Sprechen, lernen wir nicht sprechen. Und so ist es wohl auch mit dem Inneren selbst.
So ist es, ganz genau so. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen, sondern das sind in Entwicklung befindliche lebende Systeme. Und sie sind ja wie Schwämme, die eigentlich alles aufsaugen, Negatives, Positives. Und sie haben aber in ihrer Entwicklung noch nicht die Möglichkeit so der Reaktion, die ist noch nicht zureichend bis zum dritten Lebensjahr ungefähr ausreichend ausgebildet, um Widerstände manchen Dingen entgegenzusetzen, sondern sie saugen halt alles auf. Und der Mensch ist eben, wie man ja so weiß, eine physiologische Frühgeburt und muss in den ersten Jahren ganz viel lernen. Und wenn da das Falsche kommt, lernt dieses Kind eben das Falsche.
Man spricht ja auch vom sozialen Uterus sozusagen. Das heißt also, nach 9 Monaten in dem Bauch der Mutter kommt das Kind auf die Welt und dann, wie du sagst, ist es nicht fertig, sondern es muss weiter sich entwickeln. Und dazu dient der soziale Uterus und das war früher die Familie.
Richtig. Und die Familie tritt immer mehr in den Hintergrund und leider treten alle möglichen Medien in den Vordergrund, die dann alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich will ja mal so, wie ich auf die Thematik kam. Ich bin ja eigentlich Psychotherapeut für Erwachsene oder ich habe dann in einer Allgemeinpraxis auch erlebt, dass dann Kinder, die als ADS-Kinder klassifiziert waren von den Kinderärzten mit den entsprechenden Medikamenten, also Ritalin wäre da so ein Stichwort, mit 16, 17 dann zu mir kamen und dann war die große Frage, wie weiter? Aber das so als mein Hintergrund, wie ich zunehmend mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und zu diesen Reizüberflutungen im Kindesalter, zu denen die Medien hören, vielleicht so ein kleines Beispiel, was mich damals so erschreckt hat, das ist schon ein paar Jahre her. Ich lebe ja in Offenburg und bin durch die Stadt gegangen und wir haben da so auf der Hauptstraße Spielgeräte für Kinder. Das sind so Vögel aus Metall, die etwas überkindliche Größe haben, also wenn wir 6 Jahre so als Maßstab nehmen und die sich drehen. Und da kam eine Mutter mit ihren zwei Kindern, etwa 2,5 und vielleicht 5,5 Jahre alt. Und der Große ging natürlich auf so einen Vogel und drehte sich da wie wild. Das hat auch gut geklappt. Natürlich wollte der Kleine das auch machen. So, der da drauf, die Mutter, die ganze Zeit die Augen auf ihrem Handy. Und der fliegt natürlich in hohem Bogen runter und plärrt. Und was macht die Mutter? Sie hört dann endlich mal das Plärren, geht hin und haut dem Großen eine runter. Also das ist absolut daneben. Ich war sowas von schockiert über diese Reaktion. Also das hat wirklich mir absolut die Augen geöffnet, wie es nicht laufen darf.
Ja, also das ist sicherlich eins dabei, ist das Thema Achtsamkeit. Und das ist durch die, ja, ubiquitären Einsatz von den Handys wirklich eine Katastrophe gekommen. Die Leute machen, wer weiß was, nicht nur beim Autofahren aufs Handy zu gucken, sondern eben auch bei solchen Dingen. Ja, statt mit dem Kind zu kommunizieren, wird in das Handy geschaut. Und dann steht das Kind da alleine.
Genauso ist es. Ich denke, das Smartphone ist wirklich das Ende wirklich der spezifischen Aufmerksamkeit. Das ist dann vorbei. Und es ist ja immens wichtig, dass gerade die Bezugsperson, ob jetzt Mutter, Vater oder eventuell ein Erzieher, gerade in den ersten 3 Lebensjahren diesen direkten Kontakt haben. Das Kind, also die kindliche Hirnentwicklung, die geschieht in diesem Sinne, dass es durch dyadische Resonanz passiert. Ne, diese Resonanz ist ganz wichtig und die entsteht im Wechselspiel und das Ich wird, wie Martin Buber schon gesagt hat, am Du. Und wenn da nicht die entsprechende Reaktion kommt, ja, was soll dann beim Kind da passieren?
Kann nichts passieren. Man hat, oder wir wissen ja, dass das Emotionszentrum in dem Mandelkern sitzt und man hat bei solchen misshandelten bzw. vernachlässigten Kindern im Kernspin gesehen, dass dieser Mandelkern geschrumpft ist. Der ist aber nicht geschrumpft, der hat sich nicht weiterentwickelt. Das kindliche Gehirn wächst ja noch und wenn der nicht genutzt wird, wenn die Emotionen entsprechend nicht dort fließen, dann verändert sich auch dieser oder kann dieser Mandelkern nicht mitwachsen. Und dann habe ich ein atrophiertes Organ, ein geschrumpftes Organ. Und das ist für das Kind ein Riesen oder den Erwachsenen hinterher ein Riesenproblem.
Ja, es ist nicht nur der Mandelkern, der ja auch mit vielen emotionalen Dingen zusammenhängt, aber es werden ganz viele Systeme. Es wird vor allen Dingen die Entwicklung des Selbst, die ja noch weiter frontal sich abspielt, schwerst gestört. Und dann haben wir natürlich eine Fülle von Störungen, die dann sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen.
Der Joachim Maas, ein Psychiater aus Halle, hat ja den Begriff des Narzissten neu formuliert als Normopath. Ja, das heißt also Menschen, die angepasst sind an ihre Umwelt, immer mitlaufen. Da fällt uns was ein, vor 3, 4 Jahren, was da passiert ist, wo aus Angst heraus alle mitmarschiert sind, die aber nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Und das führt natürlich dann zu Fehlhaltung, auch später im Leben.
Genauso ist es. Und zum Normopathen werden inzwischen, würde ich sagen, geschädigte Kinder, die eben diese Aufmerksamkeit und dieses dyadische Resonanzprinzip nicht erfahren haben. Und die dann zu kleinen Narzissten werden, weil sie sich natürlich konzentrieren auf diesen flachen Bildschirm, der ja viel mehr verflacht, als nur so ein flacher Bildschirm zu sein. Er verflacht das Denken und das Hirn letztlich auf diese 2 Dimensionen und die ganze vieldimensionale Welt unserer Sinne, die ist eben nicht mehr beisammen, sondern die ist auf 2 Dimensionen beschränkt und natürlich ungeheuer manipuliert.
Früher, dass solchen Menschen, muss ich sagen, übel genommen, wenn sie sich fehlverhalten haben. Inzwischen habe ich gelernt, dass diese Menschen krank sind. Sie sind in ihrer Jugend krank gemacht worden, ohne dass sie irgendetwas dafür können. Und dieses Fehlverhalten ist eingeprägt in ihrem Gehirn und nicht eine Boshaftigkeit, sondern es ist ein Fehlverhalten, was durch diese frühe Prägung entstanden ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. So in Partnerbeziehungen spricht man ja da inzwischen von so emotional disengagement. Nicht, wenn das sieht man ja oft in Restaurants, ne? Die sprechen nicht mehr miteinander, aber sie reden mit ihren komischen Smartphones und sitzen nebeneinander. Jeder ist so ein isolierter Fresser vor sich hin und hat dieses Gerät, was die gesamte Kommunikation auf diese 2 Ebenen beschränkt. Es ist doch fürchterlich, wie unendlich viel geht da verloren. Das ist für mich ist das total erschreckend.
Ich habe den Eindruck, dass diese Emotionslosigkeit, dass man die auch in den Gesichtern wiederfindet. Wenn man die Gesichter betrachtet, da sind keine Züge, da regt sich auch nichts drin, je nachdem beim Gespräch oder so, die bleiben starr und steif.
Ja. Klar, man sieht dann fast auch nur noch monitoriale Felder vor sich, die eigentlich auch nur noch eine gewisse Blickbewegung links und rechts so im Sinne von Scrollen machen können und weiter nichts mehr.
So, das Problem haben wir auf dem Tisch. Was können wir damit machen? Was
Ja.
müssen wir machen?
Naja, also das Gute ist, dass wir es eben wirklich auf dem Tisch haben und dass wir diese Medienflut und die Überforderung mit der Medienflut natürlich sehen. Und wir sehen natürlich auch, was alles an Störungen dabei rauskommt. Aber was können wir machen? Wir müssen natürlich auf die Kinder eingehen und wir müssen wieder zu emotionalem Kontakt kommen, zu dieser dyadischen Beziehung. Wir kennen ja diese Bindungstheorie, die wirklich zeigt, wie wichtig eine gesicherte Bindung ist, um die emotionale Entwicklung voranzutreiben und ein vernünftiges Selbst entwickeln zu können. Ganz, ganz entscheidend. Und wenn da solche Störungen auftreten, wie eben durch Handys, und dann ist das eine absolute Katastrophe, die wirklich also beseitigt werden muss. Es ist ja nicht nur die Internetsucht, dass die dann als Süchtige am Internet hängen, sondern es ist ja eine Fülle von Folgeerscheinungen, die sich auch auf ganz anderen Ebenen, bis zur Krankheitsebene im Erwachsenenalter, bis zu diversen psychologischen Störungen zeigt. Aber deine Frage war ja, was können wir machen? Also wir müssen natürlich das Smartphone im Kindesalter eliminieren. Das ist das allererste. Und das, ich glaube, in Australien ist es jetzt so, dass in den Schulen zumindest bis zum 12. Lebensjahr keine Smartphones mehr in Unterricht dürften. Und das ist also eine sehr vernünftige Entscheidung. Das ist das allererste.
Also da
Und
bin
zwar.
ich bei dir. Der Professor Spitzer sagt ja auch seit Jahren schon, dafür ist
Ja.
er immer wieder geprügelt worden, weil
Ja.
er gesagt hat, diese Dinge gehören nicht in Kinderhände, frühestens mit 12 oder 14 Jahren,
Ja.
weil es einfach nachgewiesenermaßen diesen negativen Einfluss hat. Und da glaube ich, kann man wirklich sagen, liebe Leute, missbraucht dieses Werkzeug nicht zur Kinderbetreuung. Ja, es ist ein Unsinn und es darf nicht sein. Und es gibt ja jetzt sogar den Begriff des Medienfastens. Und den kann man sicherlich auch darauf übertragen sagen, man muss doch nicht immer das Ding in der Hand haben. Ja, die
Ja.
Kinder schon mal gar nicht.
Ja, genau. Also Medienfasten, also richtig, wirklich den Medienkonsum arg begrenzen und nur zulassen mit einem bestimmten Reifungsalter. Also ich denke, das geht wirklich frühestens mit 10, 12 los. Vorher sollte das, die können so ein Handy in der Hand haben, wo man nichts weiter mitmachen kann, als mit den Eltern telefonieren. Das ist ja okay. Aber alles, was dann weiter darüber hinausgeht, gehört nicht in Kinderhände. Ich finde, da hatte der Spitzer völlig recht und du hast ja recht, er ist schwer dafür geprügelt worden, weil natürlich gewaltige ökonomische Interessen dahinter stehen. Und ich glaube, 23 hatte ja Facebook auch zugegeben, dass sie die emotionalen Zustände von in Entwicklung befindlichen Kindern in einem ungeheuren Maß analysieren können und daraus als Folge natürlich auch gewaltig manipulieren können.
Die Manipulation ist ja schon lange bekannt. Ich erinnere mich, meinen Spruch gehört zu haben von den Jesuiten, ja, dieser katholischen Organisation, der Orden, die ja hochintelligent sind. Die haben gesagt: Gib mir ein Kind vor dem 7. Lebensjahr und ich mache einen Jesuiten aus ihm. Ja, das war ein Standardspruch und die wussten also, wie beeinflussbar die Kinder sind. Und wenn wir dann sehen, dass der Staat aus Eigeninteresse mal wieder ja die Kindertagesstätten eingeführt hat. Ja, es wurde gesagt, das ist damit die Frauen, die ja eine Ausbildung haben, nicht hinter dem Herd stehen oder in der Küche stehen, sondern dass sie auch in die Industrie gehen können, in Unternehmen gehen können. Machen wir die Kindertagesstätten, das ist mindestens so gut wie eine Patchwork-Familie. Ja, aber es stimmt ja
Ja.
nicht.
Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn eine entsprechende Zahl von Erziehern, die auch die Aufmerksamkeit auf die Kinder lenken können, da ist. Und das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Da wird immer Finnland und so herangezogen mit einem Schlüssel von 1 zu 3, also 3 Kinder auf einen Erzieher. Da funktioniert sowas. Aber bei uns mit 7, 8 oder noch mehr kann man das Ganze vergessen?
Wobei man sagen muss, Das war ja auch bei uns bekannt. Auch die DDR hat ja die Kitas gehabt. Und die Dame, die es eingeführt hat, kam ja aus der DDR. Und der war dieser Schlüssel sicherlich wohl bewusst. Nur die Kindertagesstätten wurden vom Staat eingerichtet, aber nur die Räume. Es wurden nicht das Personal gestellt. Das müssen die Gemeinden bezahlen, die ohnehin kein Geld haben. Und das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel bei uns in Hessen 40% aller Kindertagesstätten eben nicht diesen Schlüssel abdecken können. Und dann passiert genau das Desaster, dass das Kind keinen Augenkontakt hat und dann die innere Angst, die ja die Menschen hinterher dann auch weiter prägt und führt, diese innere Angst wird dann entsteht dann und dann haben wir das Kind in einer Situation, wo es nicht sein sollte. Mit
Ja,
Riesenfolgen.
da hast du völlig recht. Wir hatten ja schon mal ein bisschen miteinander darüber gesprochen und du hast ja so schön gesagt, das ADHS bezieht sich also auf das Aufmerksamkeitsdefizit ganz wesentlich der Erzieher und der Erwachsenen, die da sind. Und da ist nämlich die eigentliche Grundlage, die da gelegt wird, ne? Klar, hat ADHS, will ich jetzt nicht, könnte man andermal drüber reden, hat auch andere genetische und epigenetische Gründe mit Sicherheit. Aber dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist wirklich bei den Beziehungspersonen da.
So, da muss ich gestehen, das stammt noch nicht von mir, das stammt von Professor Schubert, der das mal süffisant lächelnd von sich gegeben hat und damit natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Denn diese Fehlsteuerung ist dann viel, viel häufiger als das bisschen einfach, was genetisch ist und was vielleicht auf andere Dinge zurückzuführen ist. Sondern die Kinder brauchen, man kann es ja ganz banal sagen, brauchen Liebe. Ja? Die Liebe, die die Mutter ausströmt sozusagen, wenn sie dem Kind in die Augen guckt. Das geht ja schon los, wenn das Kind trinkt. Ja, bei der Mutter an der Brust und dann die Mutter anguckt. Wenn das jetzt die Flasche kriegt, dann guckt das sonst wohin. Also alleine auch schon die Ernährung wieder ist angedacht als tolle Kombination von Psychotherapie für das Kind und Nahrungszufuhr. Nur wenn man das kommerzialisiert und dann künstliche Nahrung zuführt, dann war's das. Und viele, viele andere Dinge halt auch, ja.
Natürlich, Dinge wie Hautkontakt, wie auch Erleben über Geruch und diese Wahrnehmung, wenn das alles nicht mehr stattfindet. Ne? Wir sehen ja, wenn die Mütter da die Kinderwagen schieben und das Handy in der Hand haben, wie soll da ein Augenkontakt zustande kommen? Ne? Und diese Resonanzbeziehung ist ja sowas von wichtig. Ne? Die Mutter muss eben merken, wenn das Kind schreit, was ist. Und das haben ja die Mütter auch immer gemerkt. Ne? Entweder war die Windel nass, hatte Schmerzen oder es war sonst irgendwas. Hose war, also die Windel war voll oder vielleicht hat das Kind auch nur Langeweile gehabt. Aber jedenfalls hat die Mutter es rausbekommen, indem sie Kontakt gehalten hat. Und wenn das jetzt eliminiert wird dadurch, dass die Mutter mit diesem Handy beschäftigt ist, dann merkt das Kind natürlich das und ja, und dann kommt dieser Kontakt nicht zustande und dementsprechend kommen entsprechende Fehlentwicklungen.
Ein Riesenproblem. Was machst du denn oder hast du als Psychotherapeut eine Möglichkeit, wenn du so einen Narzissten vor dir sitzen hast, so einen Normopathen, kannst du da ihm helfen, dass er aus diesem Loch sozusagen rauskommt?
Ja, kann ich, aber es ist ungeheuer schwer.
Okay.
Wenn mal was programmiert ist, weißt du, du kannst dir das wie das Fahrradfahren vorstellen. Wenn das du gelernt hast, kannst du das. Jetzt gibt es auch so lustige Experimente mit Fahrrädern, die andersrum funktionieren, wo der Lenker, wenn du ihn nach rechts drehst, fährt das Ding nach links. Wenn du das umlernen willst, das kannst du, aber das braucht Monate. Das ist ein ungeheuer schwerer Prozess. So ähnlich, das ist jetzt ein bisschen platte Analogie, aber trotzdem so ähnlich funktioniert das mit dem Umlernen. Also es ist ungeheuer mühsam, braucht ganz viel Zeit, man muss ganz viel Vertrauen aufbauen können. Dann klappt das. Das ist nicht mit Hauruck zu machen, diese schwerwiegenden Schädigungen zu beseitigen. Man kann umlernen, aber es ist ganz, ganz schwer.
Dieses Umlernen ist offensichtlich eine Neuverdrahtung sozusagen im Gehirn. Und wir haben ja, Gott sei Dank, diese Embryonen, nicht die Embryonalen, sondern wir haben eigene Stammzellen im Gehirn, die neue Gehirnzellen bilden können, wenn man die Stammzellen nicht schon durch seinen Lebenswandel umgebracht hat, dann funktioniert das. Aber es geht, wie du sagst, langsam. Und dann muss man, wenn man das weiß, natürlich die entsprechende Geduld, den langen Atem haben, wirklich das wieder neu aufzubauen. Ansonsten fällt derjenige immer wieder zurück in das Loch, in dem er gesessen hat.
Ja, das ist auch für den Therapeuten wichtig, dass er sozusagen auch eine positive Perspektive sieht und also mit Empathie demjenigen gegenübertritt. Und Geduld ist da auch was ganz Wichtiges. Also da so ein bisschen diese Geduld, die Chinesen ja immer aufweisen, ne? Also nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern mit Geduld immer wieder dran arbeiten. Und ja, und dann merkt man natürlich auch, dass immer wieder so Happen aufgenommen werden. Und ja, das Gehirn ist halt plastisch, es kann sich auch umformen, es kann sich neu verdrahten, wird mit zunehmendem Alter natürlich immer schwerer, aber es geht.
Also dazu nochmal ein Ausdruck von mir. Nicht das Alter macht uns krank, sondern die Krankheit macht uns alt. Ja, so rum ist es. Wer einen gepflegten Körper hat, dessen ja, Stammzellen im Gehirn sind auch gepflegt und funktionieren. Ja, aber wenn das alles ungepflegt ist und eben, ja, nicht mehr funktioniert, dann kann ich auch keine neuen Gehirnzellen bilden. Ich will noch eine Sache sagen, vielleicht. Oder das mal auf den Tisch zu legen. Es ist nicht so, dass wir uns über ein seltenes Phänomen unterhalten. Ja, Professor Maas hat gesagt, nach seiner Meinung sind es mindestens 60% der Bevölkerung. Andere Publikationen sagen, bis zu 90% der Bevölkerung sind von diesem Phänomen betroffen. Und das ist natürlich eine mittlere Katastrophe.
Ja, und es ist sozusagen, es ist auch wichtig, sozusagen nicht nur die Pflege, die körperliche Pflege, sondern auch die geistige Pflege in meiner Sicht. Also Kultur nahe bringen zum Beispiel ist auch was ganz Entscheidendes. Dazu gehört Musik, dazu gehören Gedichte, dazu gehört Sprache. Also zum Beispiel ganz simpel, früher ist in Familien viel Bibel gelesen worden. Ich will jetzt nicht über die Inhalte diskutieren, aber da ist sprachlich natürlich ungeheuer viel gemacht worden, weil die Texte, Luther hat ja eine ganz kräftige deutsche Übersetzung dahin gelegt, mit einigen sehr prägnanten Ausdrücken. Aber das hat Sprachentwicklung geprägt. Und wenn das alles nicht mehr stattfindet, sondern nur noch so auf platter Ebene über die Medien rüberkommt, dann verkümmert da was ganz Entscheidendes. Und Musik will ich jetzt, ist ja das, was meiner Ehefrau so nahe liegt, mit dem heilsamen Singen. Es findet ja in den Schulen überhaupt nicht mehr statt, sowas. Sport ist ähnlich, auch über Sport ist sozialer Kontakt und so weiter ungeheuer aufbaubar, und das wird immer verkümmert immer mehr.
Bin ich absolut bei dir. Wir haben früher ja im Medizinstudium gelernt, dass es einen motorischen Kortex gibt, wo also die ganze Bewegung gesteuert wird. Inzwischen wissen wir durch das funktionelle MR, dass 80% des Gehirns an der Bewegung beteiligt sind. Ja, es wird von da weiter verschaltet und wird dann wieder rückgekoppelt. Das heißt also, wenn ich mich nicht mehr bewege, dann sagt das Gehirn da oben, ich werde nicht gebraucht, das schrumpft. Das ist kein Gag, sondern wir haben es ja erlebt bei unserem Kommandanten Gerst, der war ja ein ganzes Jahr, glaube ich, oben. Und die haben den vorher und hinterher im MRT vermessen und haben gesehen, sein Gehirn war nach 12 Monaten geschrumpft. Ja, natürlich nicht um die Hälfte oder sowas, aber es war messbar kleiner geworden, weil er sich nicht bewegen konnte da oben. Und das hat einen Einfluss auf das gesamte Gehirn. Also wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und anschließend zu Hause weiter sitzt, dann fördert man auch durch das Sitzen nicht unbedingt seine Gehirntätigkeit. Auch das hängt zusammen, ja.
Bewegung ist eben auch geistige Bewegung in diesem Sinne auch, ne? Das ist und das ist ganz wichtig. Nicht umsonst Schachspieler, die machen Sport, die brauchen auch die Bewegung. Und wir wissen ja auch, dass als Demenzprophylaxe auch Bewegung, also zum Beispiel Tischtennis spielen, ganz ganz günstig sich auswirkt und ähnliches. Also genauso wie Musik sich zum Beispiel auch günstig darauf auswirkt und viele andere in dieser Richtung gehende Dinge sich sehr positiv auswirken, die auch alle in irgendeiner Weise mit Bewegung zu tun haben.
Die Königsdisziplin, auch wenn ich es selber nicht mehr mache, ist es Tanzen, was ja auch, abgesehen von großen Festivals, ist das ja out. Aber das Tanzen ist A, das Hören der Musik, ja, das Umsetzen der Musik in Bewegung und dann noch in Koordination mit einem Partner. Also da wird alles praktisch angesprochen und von daher ist es Tanzen eine Alzheimer-Prävention, wie sie besser nicht sein kann. Und früher war jede Woche einmal am Samstag Tanz unter der Linde. Ja, das war ganz normal. Da hat man sich getroffen, Sozialkontakt gehabt, hat sich bewegt und es war eine tolle Stimmung. Es ist alles futsch in unserer Kultur, wie du sagst. Es ist die gesamte Kultur, die sich in eine Bewegung oder in eine Richtung bewegt hat, die nicht gut für den Einzelnen ist.
Ja, ist so. Und hinzu kommt die Isolation natürlich, gerade durch die Medien und durch die Fixation auf diesen Bildschirm, wo auch der soziale Austausch völlig verloren geht oder wenn dann nur vermittelt über dieses Medium in sehr fragwürdiger Form.
Also die Kinder sind ja wirklich extrem. Die sitzen nebeneinander und unterhalten sich über das Smartphone. Gucken sich nicht mehr an, ja?
Das ist eine Katastrophe. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die entsprechenden Störungen zunehmen, also ADHS und alle möglichen sozialen Störungen und ähnliches. Das ist also, ja, und wir dann am Ende mediengeschädigte Normopathen haben, die wirklich ja, medienmanipuliert dann durch die Gegend stapfen.
Für die besorgten Eltern, die sagen, ich kann meinem Kind das nicht wegnehmen, das erschlägt mich dann anschließend, kann ich noch eine Story erzählen. Wir haben bei uns im Ort eine Jugendpflegerin und die hatte zwei Kinder und da kamen regelmäßig dann fünf, sechs andere dazu und natürlich alle im Smartphone. Und irgendwann hat die gesagt, Leute, jetzt ist Schluss, ich sammle die Dinger ein. Es gab natürlich großen Protest, aber dann anschließend war Ruhe in dem Laden und als sie nach Hause gegangen sind, haben sie all Dinge eingesammelt. Und die Mutter hat jetzt schon gesagt, oh, wenn die das nächste Mal kommen, dann gibt's aber Knatsch. Nein, beim nächsten Mal haben die alle ihr Smartphone freiwillig abgegeben und gesagt, das war so toll beim letzten Mal ohne dieses blöde Smartphone. Wir haben ganz tolle Dinge zusammen getan, die wir früher nie mehr gemacht haben. Also probiert es, liebe Eltern, nehmt euren Kindern die Dinger weg, nicht als Strafe, sondern sagt ihnen, dass es viel, viel andere Dinge gibt, wo man seine Birne wesentlich mehr beeinflussen kann, wo man viel mehr Spaß mit haben kann, als mit dem blöden Ding einmal wischen, einmal wischen, einmal wischen.
Die Eltern müssen halt mitmachen. Die sind sozusagen Vorbild in der ganzen Geschichte. Und solange wie die sich auf das Ding ja, fixieren, brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn die Kinder natürlich dieses genau nachmachen.
Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber wie du eben schon gesagt hast, das große Problem ist, es ist ein Riesenunterschied, ob ich als Erwachsener oder schon fortgeschrittener Jugendlicher das Ding benutze oder ob ich als Kleinkind es in die Hände bekomme. Und das darf eben nicht sein, die Folgen sind katastrophal.
Richtig, das sehe ich ganz genauso. Und deshalb müssen wir wirklich immer wieder an die Eltern appellieren und an die entsprechenden Institutionen, die halt mit der Aufzucht unserer Kinder beschäftigt sind, gerade der Aufzucht der kleinen Kinder, dass sich da wirklich einiges ändert und dass auch wir vernünftige Relationen zwischen Betreuern und Kindern bekommen. Und all diese Dinge sind ja sowas von wichtig, auch für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt. Wo soll das sonst hinlaufen, ne? Sonst laufen nur noch Gestörte hier durch die Gegend.
Dazu nochmal ein Spruch von Gandhi, der gesagt hat, wenn du die Welt aus den Angeln heben willst, dann fang bei dir an. Und bei uns können wir anfangen, da oben, komm, aber bei uns können wir anfangen und dann können sie auch in der Schule sagen, ich möchte nicht, dass das so und so läuft. Oder im Kindergarten, ich möchte das nicht. Und wenn sich genügend Eltern zusammentun und es gibt ja Elternsprechtage und, dann kann man diese Dinge auch in Institutionen hineintragen. Nur jeder muss es für sich tun, damit es in der Gesamtheit dann gehört wird.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, wir sind ja jetzt auf dem Weg, ein bisschen das zu verbreiten, dieses
Dazu
Wissen.
dient auch diese Sendung. Von daher, wem es gefallen hat, bitte weitergeben. oder ins Haus der hellen Köpfe kommen. Da haben wir nämlich genauso eine Institution geschaffen, wo wir Menschen, die in die gleiche Richtung denken, dass genau diese gleichen Empfindungen haben, sich austauschen können, Möglichkeiten finden, auch kleine neue Gruppen zu bilden, was ja ganz wichtig ist, dass wir in unserem Wohnumfeld wieder Resonanz verspüren und uns gut und sicher fühlen. Also, das war heute ein Überblick über diese Thematik. Mit der wollen wir uns aber nicht zufrieden geben, weil es gibt viele, viele Fragen, die da zu klären sind. Und der Kollege Gärtner hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ein Webinar zu machen, in dem wir über diese Themen sprechen, in dem wir beide zur Verfügung stehen für Fragen, die da sein sollten. Unten drunter ist der Link. Bitte melden Sie sich an zu diesem Webinar. Es wird im Januar stattfinden, an einem Abend, frühen Abend, sodass da jeder eigentlich teilnehmen kann. Und das ist eine tolle Möglichkeit, seine persönlichen Fragen gelöst zu bekommen. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank, Manfred.
Ich freue mich auf das Webinar und auf die Fragen.
In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Manfred, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.